Abendmahl und Ostern, das ist eine Kombination, die eigentlich wunderbar zusammenpasst. Und ich werde heute den Gottesdienst auch dazu verwenden, um uns ein bisschen bewusst zu machen, was liegt da eigentlich an Bedeutung drin. Gerade auch in dieser Kombination. Wir sind heute am Karfreitag und das Abendmahl schließt sich da mit dem Grund noch an eine uralte Geschichte, die Gott geschrieben hat, mit der Menschheit schon. Und wenn wir heute Abendmahl feiern, knüpfen wir eigentlich an dieser Geschichte. Das heisst, es gibt eigentlich eine nahtlose Abfolge von vier von Osterfeiern und Abendmahlsfeiern, die uns verknüpfen, nicht nur mit allen Christen, bis zurück zu dem Tag, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen das Abendmahl eingesetzt hat, sondern auch mit allen Israeliten voraus, die seinerzeit was gefeiert haben? Das Passa, genau. Ich habe diese Predigt ein bisschen überschrieben mit Mahlzeit. Es geht ja ums Essen, letztlich auch, beim Abendmahl. Auch ein bisschen trinken in dem Sinn, aber das ist ja recht in sehr kleinen Mengen. Es geht ja um die Symbolik dabei. Aber das Essen spielt auch eine ganz besondere Rolle, weil es im Grunde eben genau verknüpft ist mit dem, was Gott eigentlich an Erlösungsplan schon geschrieben hat und wie sich das durch das Alte Testament und das Neue Testament zieht bis auf die heutige Zeit hin. Es gibt vier Fragen, die ich heute ein bisschen beantworten möchte, zumindest ansatzweise. Nämlich, was bedeutet das eigentlich, Ostern? Und damit auch das Abendmahl, weil eben die Verknüpfung, die ist ja nicht zufällig. Es geht um die Frage vom Zeitpunkt, was hat Ostern als speziellen Festzyklus eigentlich auch in der Zeit ganz speziell macht. Und es geht um die Frage, warum feiern wir das? Was soll, für was ist das überhaupt? Und das Wie. Es klingt jetzt ein bisschen sachlich. Es hat auch gewisse sachlichen Aspekte dabei. Gehen wir doch zuerst einmal zu der Frage vom Was. Oder? Ich glaube, das ist eine Frage, die für uns mehrheitlich ja sehr bekannt ist. Wir haben schon gesagt, im Grunde genommen tut sich das Osterfest verknüpfen mit dem Passa vom alten Israel. Und dort ist ja beim Passa nicht Brot gebrochen worden, sondern man hat ein Lamm geschlachtet. Und damit verknüpft sich im Grunde genommen an dem Abendmahl, dass die Lammsymbolik und das Opfertier mit dem, dass Jesus selber jetzt das Opferlamm ist. Das wird ja eigentlich schon sehr deutlich auch in der Schrift gemacht. Im Grunde genommen ist Ostern der Angelpunkt und der Dreipunkt, so könnte man fast sagen, vom Erlösungsplan, wo Gott sich ausgedacht hat für uns Menschen. Weil an Ostern oder an dem Tag, wo Jesus im Grunde genommen mit seinen Jüngern das letzte Mal ist, im Bewusstsein, dass er nachher wird gefangen genommen werden und dass dann schlussendlich er am Kreuz wird sterben, das ist, so glaube ich, ein Moment gewesen, wo Gott zwar geplant hat, und wir kommen nachher gerade noch darauf, wie wundergut, also wie schön der Plan war, aber es ist ein Moment gewesen, wo im Grunde genommen Gott selber ein Wagnis für uns eingegangen ist und er ist im Grunde genommen hat etwas da, wo für ihn ein neuer Boden war. Weil in seinem Schöpfungskonzept war etwas nicht vorgesehen gewesen, ursprünglich. Nämlich der Tod. Der Tod war nicht vorgesehen gewesen, in der Schöpfung, die Gott gegeben hat. Das ist eine Folge von der Abkehr von Gott. Der Sünde soll, so heisst, sagt der Paulus, ist der Tod. Also in dem Sinn die Abkehr vom Lebensgeber, von dem, dass man sich im Grunde auch trennt von dem, was das Leben schenkt, hat als Konsequenz letztlich den Tod. Aber Gott selber ist lebendig. Er ist der, der besteht. Er ist der Ich Bin, der Ich Bin. Er ist der Allseiende. Und am Kreuz vollzieht sich etwas, wo im Grunde für Gott, so glaube ich, Neuland war. Wenn Jesus gesagt hat am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, spaltet sich im Grunde noch die Dreiheit, die eine Einheit ist, also das Beziehungswesen Gott spaltet sich in einem gewissen Sinn auf und betritt einen neuen Boden. Ich glaube, darum hat Jesus auch Blut geschwitzt am Abend vorher, vor den Gefangenen. Er hat nicht gewusst, was auf ihn zukommt, was das wirklich bedeutet. Und damit zeigt das schon mal, dass das Ostergeschehen und die ganze Passionsgeschichte, die damit zusammenhängt, eigentlich ein ganz zentraler Aspekt ist vom Erlösungshandeln Gottes. Er gibt sich dort selber auf und er betritt neue Boden. Jesus ist also das Passalam. Im Grunde ist schon im Alten Israel das festgelegt worden oder festgesetzt worden. Der Lukas berichtet uns in seinem Evangelium, dass eben auf das Passa hin eigentlich sich jetzt etwas anfängt zu spitzen. Es heisst da, das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, rückte näher. Die obersten Priester und Schriftgelehrten planten, Jesus umzubringen. Sie fürchteten sich allerdings vor der Reaktion des Volkes. Im Grunde genommen ist die Szenerie ist gesetzt. Für die oberen jüdischen Führungsleute war klar, der Jesus muss weg. Aber den muss man töten, oder in dem Sinn. Der muss weg. Und der Plan war eigentlich gemacht, nur sie haben noch nicht genau gewusst, wann. Oder? Sie haben sich noch ein bisschen gefürchtet vor der Reaktion vom Volk. Und jetzt kommt das Passafest rückt nach. Und im Alten Testament ist ja das eigentlich schon vorausgesagt, dass Jesus oder das Passalam geschlachtet soll werden am Passa. Also das Fest, wo im Grunde noch jetzt angekündigt ist, hat ja als Inhalt, dass dort jede oder jedem israelitischen Haushalt, zumindest ist das die Grundidee gewesen, ein einjähriges Lamm geschlachtet wird. Das ist der Text, der in 2. Mose, also im Alten Testament steht, mit dieser grundsätzlichen Anweisung. Dort heisst es, am 10. Tag also von dem Monat, der Monat ist der Monat Nisan im jüdischen Kalender, heisst so, soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Es muss ein einjähriges männliches Tier ohne Fehler sein. Verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des 1. Monats. Dann sollen alle, die zur Gemeinde Israel gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Da wird also jetzt eigentlich die grundsätzliche Anweisung geben, wie das Passa soll ablaufen. Der eigentliche Tag, wo man das Lamm also dann schlachtet. Interessant ist schon mal, dass das Lamm schon am 10. Tag ausgewählt wird. Oder? Also man nimmt ein einjähriges Lamm, ohne Fehler, auch das ist schon ein schöner Hinweis auf den Messias, auf Jesus, der wird da sein, also ohne Sünde wird sein, der sich für unsere Schuld wird hergeben. Das wird aber schon am 10. Tag ausgesondert. Und dann wird es gesondert gehalten bis am 14. Bis am 14. Tag, wo man es dann effektiv dann soll schlachten soll, gegen Abend von diesem Tag. Wie viel Zeit ist das, vom 10. bis am 14.? 3? 4? Ja. Ich könnte sagen, 3,5 Tage. Wir wissen aus den Evangelien, wie lang war der Dienst von Jesus, von dem Zeitpunkt von der Taufe bis zu seinem Tod am Kreuz. Wissen Sie das? Wir gehen davon aus, dass es 3,5 Jahre waren. 3,5 Jahre Dienst. Da stehen also im Grunde die 3,5 Tage von dieser Absonderung, von diesem Lamm, bis zum Zeitpunkt, wo man es dann wird schlachten, in jedem Haushalt. Die 3,5 Tage korrespondieren eigentlich mit deren Dienst von Jesus, von seiner Taufe bis zum Tag von seinem Tod am Kreuz. Das korrespondiert schon. Wie auch das Lamm als Bild ja korrespondiert. Johannes hat bei der Taufe von Jesus ja Jesus schon angekündigt mit den Worten und hat gesagt, siehe da das Lamm Gottes, oder? Welches der Welt Sünde trägt. Für die Israeliten, die im Alten Testament also bewandert waren, ist auch und für sich die Verknüpfung durchaus bekannt gewesen, dass da stellvertretend ein Lamm geopfert wird, und das hat mit Befreiung zu tun für das Volk Israel. Das hat ja dann zumal, der Zeitpunkt war ja der, dass das Volk Israel in Ägypten war, und am Vorabend vom Auszug aus Ägypten hat man das Passa geschlachtet. Das kommt ja dann noch dazu. Der Zeitpunkt ist also sehr zentral. Interessanterweise zeigt sich jetzt, dass Gott im Grunde noch schon von Anfang an ganz genau geplant hat, wie das abläuft, und dass wir jetzt Ostern feiern, verknüpft sich eigentlich mit dem Zeitplan, wo Gott schon festgelegt hat, und zwar schon mehr als 1000 Jahre, bevor Jesus effektiv in die Welt gekommen ist, seiner Zeit. Ich finde das ganz eine spannende Tatsache. Im Alten Testament, im 3. Mose 23, werden 7 Feste uns geschildert. Wenn man das liest, dann hat man 7 Feste. Und die Feste haben in sich auch eine Aussage, natürlich, und sind ganz spannend. Das ist im Grunde auch der Erlösungsplan in diesem Festkalender festgeschrieben. Das würde aber jetzt zu weit führen, genauer auszuführen. Interessant sind aber eigentlich die ersten 3 Feste von diesem Festkalender. Der Festkalender fängt nämlich an mit dem Passa. Passa ist am 14. Nisan, das haben wir schon gelesen. Am 14. Tag, also von dem ersten Monat im jüdischen Kalender, findet gegen Abend die Passafeier für den Herrn statt. Das verknüpft sich also mit der Anweisung, die schon die Israeliten bekommen haben, in Ägypten am Vorabend vom Auszug. Gerade darauf runter, am nächsten Tag, ist ein weiteres Fest, das sich anknüpft. Das wird uns auch im 3. Mose 23 angekündigt. Das heisst, gerade auf den Tag, wo man das Passalam schlachtet, wird am Folgetag ein 7-tägiges Fest an. Und das nennt man das Fest der ungesäuerten Brote. Und vielfach hat man dann das sogar als Eisfest gesehen. Passa, wo man am Vorabend vom Fest der ungesäuerten Brote das Lamm schlachtet und nachher kommt ein 7-Tage-Fest. 7 ist im Alten Testament oder in der biblischen Symbolik auch, hat eine Bedeutung. Weiss jemand, für was das Zahl 7 steht? Vollendung oder Vollzahl, oder in dem Sinn. So wie eine Woche 7 Tage hat, oder im Grunde genommen, nachher kommt nicht noch ein neuer Tag, sondern es kommen wieder 7 Tage. So ist im Denken oder in Verknüpfung 7 im Grunde genommen Vollzahl. Das heisst, wenn ein 7-tägiges Fest kommt, heisst das eigentlich, ab dem Zeitpunkt, wo jetzt das Passahlamm geschlachtet worden ist und man gegessen hat, folgt darauf ab, 7 Tage lang ungesäuerte Brot. Nun, auch das ist ein biblisches Beispiel. Wir sind im Moment völlig in einer Bilderwelt, natürlich. Ungesäuert Brot, das nicht sauer ist, oder Sauerteig, hat ja auch eine Bedeutung. Und im Neuen Testament kommt das mehrfach vor. Wisst ihr, für was der Sauerteig steht, unter anderem? Für die Sünde, genau. Weil die Sünde so ein bisschen wie, das durchsäuert das ganze Leben, das affektiert letztlich das ganze Leben und macht im Grunde noch etwas Gutes schlecht in dem Sinn. Und für das steht der Sauerteig. Die Symbolik ist also jetzt, wenn aufs Schlachten, auf den Tod vom Passahlamm 7 Tage ungesäuertes Brot kommt. Und man das ungesäuerte Brot isst, heisst doch das eigentlich, jetzt kommt eine Zeit, und zwar ein 7-Tage-Fest, wo die Sünde nicht mehr da ist, oder? Wo die Sünde ausgeschafft ist. Also das Brot hat keinen Sauerteig. Es ist rein in dem Sinn. Und jetzt isst man 7 Tage lang rein, in einem gewissen Sinn. Das ist also jetzt die Verknüpfung, die sich hier zeigt. Und jetzt kommt noch ein weiteres Fest, das im 3. Mose 23 gesagt ist. Man hat also nicht nur das Passahlamm am 14. Nisan gefeiert und am 15. Nisan fährt das Fest von den ungesäuerten Brot an, sondern am 16. Nisan hat man auch noch ein Fest gehabt, das zumindest anfänglich so gefeiert worden ist. Es ist nämlich am 16. Nisan ist die Anweisung, soll jeden Israelit, weil das sind meistens ja alle, dann so mehr, jeder hat ein Feld gehabt und hat irgendwie etwas angebaut, in dem Sinn. Und am 16. Nisan soll man die Erstlingsgarbe schneiden, also vom Feld eine Garbe abschneiden und die Garbe nachher Gott weihen. In dem Sinn ihm Dank sagen dafür. Als Vorbote für die Ernte, oder? Also die Garbe ist im Grunde ein Sinnbild dafür, dass dann später die Ernte kommt. Man sagt eigentlich Danke für die Ernte, bevor man anfängt zu ernten. Mit dieser Erstlingsgarbe. Und das ist alles innerhalb von 3 Tagen. Eigentlich völlig komisch, oder? 3 so fest einfach gerade aneinander gehängt. Und das ist eine Anweisung, die mehr als 1000 Jahre vor der Passionsgeschichte von Jesus ist. Aber jetzt ist genau das, tritt ein, was im Grunde die Obersten wollten vermeiden. Es war klar, sie wollen Jesus töten. Der Jesus muss weg. Der stört. Aber möglichst nicht aufs Fest hin. Das war ihre Devise. Ich werde euch das ganz kurz jetzt aufzeigen. Trotzdem passiert es am Fest. Wie wir Tage zählen. Oder? Die obere Linie soll im Grunde noch ein bisschen symbolisieren, wie wir unsere Woche zählen. Wir zählen unsere Tage von Mitternacht bis Mitternacht. Oder? In dem Sinn. Also heute Nacht, Mitternacht von dann den nächsten Tag an. Wir wissen aber, gerade weil wir auch den Sabbat so feiern, dass im biblischen Kontext der Tag anders anfängt. Nämlich eigentlich mit dem Sonnenuntergang. Oder mit dem Sonnenuntergang endet der Tag und fängt der neue Tag an. Und nachher wird aus Abend und Morgen, so ist ja der Schöpfungsbericht schon berichtet, aus Abend und Morgen wird ein neuer Tag. Es gehört also im Grunde genommen vom im Grunde genommen rechnet im jüdischen Kalender oder im Wochenverständnis rechnet man von Sonnenuntergang, dann ist Mittagszeit, dann kommt wieder ein Sonnenuntergang, Mittagszeit, so wird das gesehen. Durch das verschiebt sich ein bisschen unsere Wochenzählung. Das ist noch interessant, wenn man das nämlich jetzt auf die Fest bezieht und auf das, was Jesus effektiv erlebt an dem ersten Osterereignis. Wir haben also die 3 Feste, der 14. Nisan, wir haben den 15. Nisan, also das Passa, nachher ein Fest von den ungesäuerten Brot, wo im Grunde noch jetzt durchgeht, also das zieht sich dann ab dem Tag 7 Tage lang weiter. Und innerhalb von dem Fest von den ungesäuerten Brot ist am 16. Nisan noch die Erstlingsgarbe, die man bringt. Das ist also jetzt so, wie das ist. Und jetzt wird uns, wenn man dem Johannesevangelium folgt, Folgendes berichtet. Am Vorabend, also eigentlich am Abend, nachdem der 14. Nisan angefangen hat, das wäre bei uns jetzt noch am Donnerstag, eigentlich wäre das gestern Abend gewesen. Gestern Abend ist Jesus mit seinen Jüngern zusammenkommen und miteinander, mit ihnen zusammen noch ein letztes Mal ein Abendessen zu haben, ein Abendmahl. Und er hat offensichtlich das Abendmahl vorgezogen mit den Jüngern. Er hat das am Anfang von dem 14. Nisan, also es ist auch Abend, aber es ist der Anfang vom 14. Nisan. Das heisst, er hat mit seinen Jüngern jetzt das Passamahl. Wir lesen zwar nicht, dass sie ein Lamm hatten, in dem Sinn, aber wir gehen mal davon aus. Wir wissen dann nur, dass sie Brot und Traubensaft oder Wein hatten, in dem Sinn. Aber das passiert also eigentlich jetzt, wenn man das auf unsere Woche beziehen, gestern Abend. An diesem Abend vollzieht sich auch der Verrat von Judas. Judas verlässt den Raum. Es wird auch so beim Johannes dann berichtet, dass das an diesem Abend passiert. Noch in der gleichen Nacht kommt dann auch die Gefangennahme. Jesus wird also gefangen genommen. Noch bevor die Sonne aufgegangen wird, bis zum Sonnenaufgang, ist nachher seine ganze Gerichtsverhandlung. Oder? Seine Gerichtsverhandlung, wo jetzt ist. Er ist also dort vor dem Pilatus im Prätorium. Dort ist auch der Petrus, der dann schlussendlich Jesus verleugnet. Zum Beispiel, das passiert alles in dieser Nacht. Und dann heisst es im Johannes 19, dass zur sechsten Stunde, das wäre also jetzt genau dann, wo die Sonne aufgeht, am Morgen also, wo die Sonne aufgeht, das ist die sechste Stunde, dort wird Jesus verurteilt und nachher kommt die ganze Leidensgeschichte mit dem, dass er geißelt wird, auspeitscht wird, ihm wird eine Dornenkrone aufgesetzt, ihm wird schlussendlich ein schweres Kreuz geschultert, er wird durch Jerusalem durchgeschleift und stirbt dann schlussendlich, so heisst es, gegen Nachmittag oder im Nachmittag am Kreuz. Und bevor der neue Tag abbricht oder die Nacht abbricht, das ist ja dann für die Obrigkeit wichtig, dass man ihn im Grunde genommen ab dem Kreuz holt, bevor der Festsabbat anfängt. Also der Festsabbat ist dann im Grunde genommen der Anfang vom Fest von den ungesäuerten Brot. Das heisst, er stirbt am 16. Nisan, und das ist genau der Zeitpunkt, wo schon im 2. Mose gesagt worden ist, gegen Abend vom 14. Nisan macht man was? Jeder schlachtet dort im Grunde genommen das Passalam. Das heisst, genau zu dem Zeitpunkt, wo im Grunde genommen in jedem israelitischen Haus jetzt das Passa gefeiert wird, man das Lamm schlachtet und isst, stirbt Jesus am Kreuz. Die Verknüpfung ist also in dem Sinn sehr direkt, sehr klar gemacht. Und das ist ein Aspekt, im Grunde genommen schon mehr als 1000 Jahre vor dem, dass das effektiv passiert, schon in einem Festkalender, wo Gott den Israeliten gegeben hat, festgeschrieben war. Im Grunde genommen schon angekündigt war. Das heisst, was da passiert, ist nicht zufällig, sondern es ist eingebettet in den Erlösungsplan, den Gott schon von Urzeiten her geleitet hat. Was also mit Jesus passiert, passiert nicht zufällig, sondern es passiert genau so, wie es Gott wollte und zu dem Zeitpunkt, wo er es wollte. Obwohl man ja das versucht hat, so zu verhindern. Also wir haben dann noch, bevor der 15. Nisan anfängt, die Grablegung und nachher ist dann Jesus im Grab, während dem Festsabbat, also wo jetzt das Fest von den ungesäuerten Brot anfängt. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht in dem Sinn, mit dem, dass er stellvertretend für unsere Sünde stirbt, ist im Grunde noch die Sünde besiegt und wir dürfen jetzt in einer neuen Realität leben. Wir leben jetzt im Grunde genommen die Zeit von den ungesäuerten Brot in dem Beispiel, das heisst, die Sünde hat keine Macht mehr über uns, weil sie Jesus besiegt hat. Und dann heisst es dann, dass am 16. Nisan, dem Morgen, wo dann die Sonne aufgeht, ist Maria am leeren Grab. Sie begegnet dort Jesus. Sie springt zu den Jüngern und sagt den Jüngern, hey, das Grab ist leer. Petrus und Johannes machen eine Spurt zum Grab hin, um zu schauen, ob das wirklich so ist. Und sie sind auch enttäuscht und können das noch nicht einordnen. Niemand denkt wirklich daran, dass Jesus ja gesagt hat, er wird wieder auferstehen. Jesus begegnet dann aber der Maria selber. Und das ist an dem Auferstehungsmorgen. Das ist also jetzt eigentlich dann am Sonntagmorgen, wenn man jetzt bei uns würde, das mit unserem Tagesrechnung verknüpfen. Das heisst, an dem Tag, wo im Grunde genommen, zumindest im Alten Testament schon mehr als 1000 Jahre vorher gesagt worden ist, am 16. Nisan, soll man den Erstlingsgarben schneiden. Soll man also im Grunde genommen den Vorboten für die Ernte, die dann wird folgen, soll man schneiden und Gott weihen. An dem Tag aufersteht Jesus. Vom Tod zu den Lebendigen. Und der Paulus erwähnte, das könnten wir jetzt nachlesen, im Neuen Testament, dass Jesus der Erstling ist von den Auferstandenen. Das heisst, er ist im Grunde der Vorbote für die Ernte, die wird folgen. Er ist der Garant dafür, weil er den Tod besiegt hat, dass es eine Ernte wird geben. Und die Ernte, das sind wir. Das sind die, die jetzt teilhaftig werden an dem, was Jesus für uns da hat. Also, ihr seht schon, wie der Zeitpunkt von der Passion Jesu, das, was wir im Grunde jetzt mit Ostern auch feiern, eigentlich zurückgeht zu einer klaren, alttestamentlichen Festschreibung, würde ich es mal sagen, wo eigentlich Gott schon so geplant hat. Und es vollzieht sich genau so, obwohl die Oberen gesagt haben, ja, nicht auf das Fest. Oder? Das ist ja noch so ein Ding. Man hätte ja eigentlich das vermeiden, weil man Angst hatte, dass es einen Aufruhr gibt. Die Frage ist jetzt, was bringt das eigentlich, oder? Wenn man jetzt wieder zurückgeht an den Ursprung vom Passa, dann ist ja mit dem Blut von dem Lamm ja auch noch etwas gemacht worden, oder? Man hat Türpfosten bestrichen. Dann zumal, dass jedes Haus der Israeliten ist gekennzeichnet war durch das Blut. Und das hat auch dazu geführt, dass im Grunde genommen dann zumal jedes israelitische Haus bewahrt geblieben ist vom Tod. Die 10. Plage bei jedem Ägypter war ja, dass jede Erstgeburt gestorben ist im Land. Nur nicht bei den Israeliten. Überall dort, wo das Blut im Grunde genommen den Türpfosten gekennzeichnet hat, auch da eigentlich eine wunderbare Symbolik dafür, dass das Blut vom Passalam im Grunde genommen das Leben schützt. Der Tod hat keinen Eingang. Im eigentlichen Sinn. In der übertreibten Bedeutung natürlich hat das den Sinn, dass der ewige Tod hat keinen Eingang bei uns. Dort, wo wir unter dem Blut von Jesus stehen, wir haben das vorhin ja gesungen, oder? Dein Blut tut uns schützen. Ja? Das ist eine Metapher. Man darf sich die eigentlich nicht zu plastisch vorstellen. Oder? Also ich bin ja nicht unbedingt der Freund von Blut. In dem Sinn. Aber die Symbolik, die da drin liegt, verknüpft sich sehr schön mit dem Gedanken, dass mit dem, dass Jesus stellvertretend für uns stirbt, und das nicht zufällig, genau so, wie Gott das vorgesehen hat. Gott kommt zum Ziel. Sein Plan, der verhebt. Und in seinem Plan ist nicht nur vorgesehen, dass Jesus stirbt und wieder aufersteht, sondern dass er uns mit einnimmt in die neue Lebensrealität. Das ist das Fest von der ungesäuerten Brot. Wir dürfen jetzt leben unter dem Kennzeichen, dass die Sünde keine Macht mehr hat über uns. Und er ist auferstanden als der Erstling von der Auferstandenen. Und wir werden mit eingenommen in die Verheißung. Wir werden dieser Auferstehung folgen. Wir werden darum teilhaben an dieser Auferstehung, weil Jesus den Tod besiegt hat. Und das ist in diesem Festdruck schon festgehalten. Er ist also das Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er hat ihn Johannes genannt. Und das verknüpft sich jetzt ja wunderbar auch mit dem Abendmahl. Genau an das denken wir ja, wenn wir das Abendmahl feiern. Jesus hat also die Symbolik vom Passalam übertragen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin noch dankbar, dass er das vegetarisch gemacht hat. Er hat also jetzt im Grunde das Passalam, es ist nicht eine Fleischsymbolik, sondern die Symbolik geht jetzt über in Brot und Wein. Traubensaft. In dem Sinn. Durch das, denke ich, ist es heute auch sehr viel angenehmer, Abendmahl zu feiern. Müssen wir uns nicht vorstellen. Wenn wir das. Aber die Grundbedeutung ist immer noch die gleiche. Es verknüpft sich mit dem stellvertretenden Tod von Jesus Christus. Er ist der sein Leib gebrochen hat für uns. Er ist der das Blut vergossen hat. Und damit sind die Bilder ein direkter Bezug auch zum Passa, wo eigentlich zurückgeht bis zu dieser Befreiungsgeschichte von den Israeliten aus Ägypten. Befreiung aus der Gefangenschaft. Befreiung aus der Sklaverei. Es ist das Passover. Im Englischen ist es ja wunderschön eigentlich gesagt. Oder? Das heisst, der Todesengel geht vorüber bei den Israeliten. Dort, wo das Blut ist, geht der Engel vorüber. Dort hat der Tod keinen Eingang. Oder? Das ist ein Passover. Was damit aber auch noch beantwortet wird, ist, es hat mit Essen zu tun jetzt, oder? Schon dann zumal. Wenn wir heute das Abendmahl zu uns nehmen, ich gebe zu, wir tun damit nicht unseren Hunger stillen, jetzt grundsätzlich, je nachdem, wenn ihr noch nicht zur Nacht gewählt oder so. Es ersetzt die Nacht nicht, aber die Symbolik hat damit zu tun, dass wir essen und trinken. Und wenn man etwas isst, dann nimmt man etwas in sich auf. Das heisst, man tut es verinnerlichen. Man tut es nicht nur einfach nehmen und stellt es irgendwo hin und sagt, ja, das ist noch schön. In dem Sinn, oder? Irgendein Gegenstand, wo jetzt als Symbol würde dienen, wo man könnte irgendwo hinstellen und sagen, ja, das symbolisiert jetzt, was weiß ich was, eben Jesus und das, was er für mich da hat. Nein, Jesus sagt, ich bin nicht etwas, was man einfach nur irgendwo in eine Ecke stellt und dann jemand mal ein bisschen abstaubt, sondern ich muss gegessen werden. Das ist eine Symbolik, die natürlich in sich auch wieder man nicht zu genau uns vorstellen darf. Aber es geht darum, dass man Jesus aufnimmt. Dass er Teil wird von meiner eigenen Existenz. Er hat ja das selber im Johannesevangelium auch so zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Der hat Teil an dem, was Jesus für uns erwirkt hat. Wer also Jesus aufnimmt und Teil macht von seiner eigenen Existenz, für den öffnet sich jetzt da, wo Jesus für uns erwirkt hat. Der hat also Anteil jetzt am ewigen Leben. Der Tod hat keine Macht über uns. Die Sünde hat keine Macht über uns. Und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in euch. Natürlich, wenn man das wörtlich nimmt, denkt man, uff, was für eine blutrünstige Religion, oder? Es ist tatsächlich auch so gewesen, im Römischen Reich hat es durchaus das Gerücht gegeben, Christen machen irgendwelche Blutopfer. Weil die haben zum Teil die Symbolik, oder? Mit der haben die Christen, abigmal haben die ja auch gefeiert. Und sie haben im Grunde das Blut Jesu und das Fleisch in dem Sinn symbolhaft ja auch zum Ausdruck gebracht. Oder in den Briefen von Paulus scheint das auf, zum Beispiel. Und man hat das in dem Sinn so ein bisschen verknüpft. Aber die Hauptidee ist die, dass sich da, wo Jesus für uns da hat, dann für dich dann wirksam wird, wo du sagst, hey, das nehme ich mit in meine eigene Existenz. Das wird Teil von mir. Das verinnerliche ich in dem, dass ich mein Leben jetzt auf das baue. Er ist eigentlich ein Lebensmittel. Ich glaube, mit dem Abendmahl machen wir uns nämlich auch etwas bewusst. Ich bin mehrfach über den Gotthard gefahren, mehrheitlich in meiner Jugendzeit, mit dem Velo. Es gibt ein paar so Gotthard-Velo-Geschichten. Eine, die verknüpft sich mit meinem Brütsch. Und zwar sind wir miteinander auch mal über den Gotthard gefahren, haben einfach auch so ein bisschen aus einer spontanen Laune raus, haben Marcel und ich gefunden, ja komm, wir gehen auf den Ruhe, oder? Sind dann einfach gefunden, ja komm, dann fahren wir los, oder? Und haben nur dürftig uns ausgerüstet. Wir sind am Morgen früh losgefahren und ich habe jetzt morgen gegessen und habe dann irgendeinmal so ein bisschen in der Innerschweiz angefangen, so langsam wirklich richtig Mühe bekommen. Und das ist dann noch weitergegangen bis nach Waldorf und irgendwie habe ich einfach nicht mögen. Ich habe wirklich nicht mögen. Das war wie, wenn die Batterie völlig leer ist. Und dann sind wir auf Amsteg, so gerade etwa so am Amsteg rum. Und das ist überhaupt kein schöner Ort, wo wir uns da ausgewählt haben. Aber zu Amsteg haben wir einen Rast gemacht und haben etwas gegessen. Und ich habe das für mich noch nie so erlebt wie zu dem Zeitpunkt. Ich bin im Grunde noch völlig unterzuckert gewesen, genau. Und ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ein Zitronenjoghurt gehabt, glaube ich, und irgendein Brötli. Und ich habe ein Zitronenjoghurt und ein Brötli gegessen. Und ich kann euch nicht sagen, wie unglaublich die Erfahrung war. Ich habe aber wieder ein bisschen Punch bekommen. Mir ist wirklich wie wenn die Batterie so auffahrt, oder? So ein bisschen wie wenn man einen Akku sieht, oder? Ein Lämpchen leuchtet, das zweite Lämpchen leuchtet, das dritte Lämpchen leuchtet. Bei mir ist das wieder hochgefahren. Und ich habe wieder Kraft gehabt, für nachher die Schöllen darauf auf Andermatt und nachher auch den Gotthard zu machen, oder? In einem gewissen Sinn hat das Essen und dass wir das eben regelmässig feiern, ja eigentlich fast ein bisschen den Gedanken, dass jetzt wir immer wieder neu uns das wieder bewusst machen. Jetzt, wo wir unterwegs sind mit Jesus in unserem Leben, dass wir immer wieder neu uns im Grunde noch bewusst machen, hey, ich will mein Leben ganz mit Jesus leben. Ich will ihn in meinem Leben aufnehmen. Er soll mir, so wie er sagt, oder, wer mich ist, dann ist er in mir und ich in ihm. Dass wir im Grunde noch, ich will mit Jesus durchs Leben gehen. Ich baue mein Leben auf ihn. Und das tun wir uns immer wieder neu zusagen. Auch mit jedem Abendmahl tun wir uns im Grunde noch wieder neu sagen. Und das hat für mich Bedeutung. Jesus ist für mich gestorben. Und darum weihe ich mich meinem Leben dem Jesus. Ich will mit ihm unterwegs sein. Ich glaube, das gibt uns die Kraft, durchzuziehen auch im Leben. Er ist also das wahre Lebensmittel oder die Wegzehrung, eben die tägliche Nahrung auf dem Weg zum Heimatland. Weil das verknüpft sich jetzt wieder mit dem Passa, oder? Weil am nächsten Tag, wo man das Passa gefeiert hat, an dem nächsten Tag heisst es, an dem Tag Sie haben die Israeliten Ägypten verlassen. Es ist im Grunde noch die Zeit der Gefangenschaft vorbei. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Es kommt eigentlich ein befreites Leben. Ein Leben, das jetzt sich an dem orientiert, was am Leben gut tut. Nicht, was das Leben beschwert und knechtet und vergiftet, sondern an dem, was das Leben frei macht. Das hat Jesus erwirkt. Darum, ich finde, meine Mutter, nein, ich weiß nicht, aber das sagen Eltern immer wieder mal, oder? Wenn das Kind nicht essen will, was sagt man einem Kind, oder? Iss, so wirst du gross und stark, oder? So in dem Sinn. Genau, darum, Abendmahl, iss, trink, damit du gross und stark wirst, im Glauben, dass du nicht nachlässt in deiner Hoffnung, dass du festhaltest an dem Jesus, der alles für dich da hat, der nicht zufällig gestorben ist, sondern der den Erlösungsplan erfüllt, der im Grunde von Vorzeiten festgelegt war von Gott, damit wir Erlösung haben, Befreiung. Und wie isst man das? Ganz und gar. Rübis und Stübis. Es ist nämlich interessant, dass wenn man jetzt wieder zum Passa zurückgeht, zu dem Ursprungspassa, wie soll man das essen? Es heisst eben Folgendes: Ihr sollt nichts davon roh essen, also von dem Passa. Auch nicht im Wasser gekocht, eben gar soll es sein, oder? Sondern, ich frage mich eben, ob ganz und gar als Redewendung nicht irgendwo der Bezug hat dazu. Auf jeden Fall passt super. Ihr sollt also nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen, bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt, bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Also eigentlich wird gesagt, hey, das Passalam, das ihr jetzt schlachtet, das Passalam essen ganz. Werdet nicht wählerisch und nehmt euch nur die besten Filetstücke, sondern esset es ganz. Wer sich für Jesus entscheidet, entscheidet sich ganz für Jesus. Dann sagt nicht nur, so zwischendurch mal ein bisschen Jesus in meinem Leben ist noch okay, aber sonst spielt er nicht so eine Rolle. Oder ich nehme nur das, wo mir gerade so ein bisschen passt, was wir auch in Gottes Wort finden. In dem Sinn, aber sonst, was Gott mir sagt, da bin ich sehr selektiv in dem Sinn. Nein. Es geht darum, dass wir das Ganze essen. Wir sind nicht selektiv unterwegs, sondern das, was Jesus für uns ist, ist er für uns ganz. Und ich weihe mich Jesus in dem Sinne auch ganz. Für auch ganz kurz eine Erfahrung, oder? Ich vernüpfe das immer mit dem. Innereien essen. Ich weiss nicht, wer von euch gerne Innereien hat. Ich kenne Leute, die haben sehr gerne Kutteln, oder? Der Panzer, der Vormagen von einer Kuh. Ich habe das mal müssen essen, und zwar etwa als, was weiß ich, 10, 11, 12 bin ich gewesen. Da bin ich mit einem, in der Primarschule noch, bin ich wahrscheinlich 10 gewesen, bin ich mit einem Freund, mit dem Heinz, bin ich zu seiner Großmutter nach Bozen gefahren. Der hat seine Großmutter in Bozen gehabt, in Südtirol. Und wir sind zu ihr heim gefahren, und das ist so eine richtige, also ich sage jetzt einfach, so eine richtige italienische Mama gewesen. So von der Statur her, ein bisschen füllig und so weiter. Und sehr eine resolute Frau, und die hat mir als Bübu recht Eindruck gemacht. Also ich hat's nicht gewagt, der zu widersprechen. Und eines Tages sind wir mit ihr zusammen das Boot einkaufen, und dann hat sie so irgendetwas Weisses gekauft, das so in Streifen geschnitten war. Das habe ich gesehen, der Metzgerei und so weiter, hat mich aber nicht weit interessiert. Es hat mich dann interessiert, was dann zum Mittag auf dem Tisch war. Und zwar in dieser Form, genau in dieser Form. Kutteln an Tomatensauce. Und mittlerweile habe ich gelernt, was das ist, oder? Ich habe gelernt, Kutteln, das ist Magen von der Kuh. Ich esse also den Magen von der Kuh, und jetzt soll der Magen von der Kuh in meinen Magen. Nein, danke du, das ist für mich überhaupt nicht, schon noch die Vorstellung, habe ich für mich nicht können ertragen. Kommt noch dazu, dass das so eine ketschige Konsistenz war, wo ich einfach gefunden habe, nein, danke du, das kann ich nicht essen. Und ich war an dem Tisch, habe dem rumgeketscht und habe das im Grunde wieder zurückgelassen. Und das hat natürlich die Großmutter vom Heinzli, hat das natürlich mitbekommen. Und die ist natürlich dann resolut an meinen Tisch hin, wo die anderen haben ihre Teller leer gehabt, und ich bin eigentlich immer noch vor dem vollen Teller. Und die hat gesagt, Stefano, mangia! Im Sinne von, ich hatte keine Chance gehabt, oder? Ich hatte das müssen essen. Die einzige Rettung war, dass es Tomatensauce hatte und es recht schludrig war. Und ich habe das einfach eingenommen, abgeschluckt. In dem Sinn. Das kommt mir, wenn ich den Text lese, dass es heisst, und ihr sollt das Passalam ganz essen. Und zwar mitten in der Reihe. Dann denke ich, ups, also ein Filet, ein Lammstück kann man sich ja noch vorstellen. Aber die Innereien, Aber die Symbolik finde ich eben da drin auch wieder sehr sinnig. Eben. Wenn man sich für Jesus entscheidet, entscheidet man sich ganz für Jesus. Dann ist man ganz unterwegs. Wenn wir heute Abend mal feiern, dann sagen wir ganz Ja zu Jesus. Wir sind nur da, um so ein bisschen geschwind zu sagen, ja, ist noch nett. So ein bisschen als geistlichen Apéro dient mir Jesus etwa mal so im Leben, aber sonst bin ich nicht mit Jesus unterwegs. Interessiert mich eigentlich nicht so. Sonst schere ich mich eigentlich nicht so um das, was Gott will. Ganz und gar also. Und das ist noch der letzte Aspekt, wo dieser Symbolik liegt, sie haben auch müssen in ihrer Anlegung, in der Haltung etwas zum Ausdruck bringen. Das heisst, beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. Sie sind also eigentlich aufbruchfertig, hat man das gegessen. Im Grunde genommen hat man bereits mit Ägypten abgeschlossen. So im Sinn von, man ist bereits im Grunde genommen schon fast eigentlich schon unterwegs. Und auch das dunkelt mich sinnig, oder? Das Abendmahl ist das, wenn ich mich erinnere, dass wir eigentlich unterwegs sind zu dem Zeitpunkt oder zu dem Tag, wo die Befreiung, in die wir jetzt schon mit dir genommen sind, real wird, wenn wir ins neue Land kommen, ins gelobte Land. Weil Ägypten, mit dem haben wir abgeschlossen. Steht wie stellvertretend für mein Leben ohne Gott. Das ist das Leben in der Sklaverei, oder wie es in der Bibel heisst, in der Sünde, in dem Sinn, dass ich mich eigentlich nicht um Gott schere und im Grunde genommen mein Leben belaste. Weil Sünde belastet mein Leben, letztlich. Es verletzt mein Leben auch. Und ich verletze einen anderen. Aber mit dem habe ich abgeschlossen. Nein, ich strebe nach dem, was Jesus mir vorgelebt hat. Ich will mich an seiner Liebe, an seinem Frieden, an seiner Barmherzigkeit, an seiner Güte, an seiner Gerechtigkeit orientiere ich mich. Mit dem bin ich jetzt unterwegs. Ich habe abgeschlossen. Ich bin unterwegs jetzt mit dem. Das heisst, Passa ist im Grunde genommen und damit auch das Abendmahl ist etwas, was wir essen. Als Menschen, die unterwegs sind, heim. Wir sind auf dem Weg heim. Zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Weil er hat versprochen, dass er nicht mehr von dem essen wird. Also, es hat mit Befreiung zu tun. Er hat versprochen, er wird nicht mehr davon trinken, bis zu dem Tag, wo er es wieder mit uns wird trinken, im Reich Gottes. Und damit ist das hier, was wir heute machen. Auch eine Verheißung darauf, dass Gott nicht nur dann zumal seinen Plan ausgeführt hat. Dass Jesus genau dann stirbt, und wo man das Passalam schlachtet in Israel. Dass Jesus dann im Grunde genommen jetzt das Fest von den ungesäuerten Brot gestartet hat, dass er die Sünde besiegt hat. Dass jetzt die Erstlingsgabe, die Auferstehung stattfindet, als Hinweis darauf, dass wir ihm werden folgen als seine Ernte. Gott ist dann mit seinem Plan zum Ziel gekommen. Er wird auch am Schluss zum Ziel kommen. Er wird auch mit uns zum Ziel kommen. Wir schauen also mit dem Abendmahl nicht nur zurück, sondern wir schauen auch vorwärts auf den Tag, wo wir wieder ganz mit Gott vereint sind. Jesus ist unser Lebensmittel. Er ist unser Mittel zum Leben. Und mit dem sind wir befreit unterwegs. Hey. In dem Sinne wollen wir heute Abendmahl feiern. Amen.